Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast, Ausgabe 72. Heute ist der 12. Juni 2025 und es geht um ein aus meiner Sicht sehr spannendes, sehr tiefgehendes Thema, nämlich um das Urheberrecht. Der Podcast heißt Die Stimme des Urheberrechts, Grenzen der KI aus der Kreativbranche. Und ich spreche heute mit dem Kreativen Matthias Hornschuh. Hallo Matthias.
Hallo Rolf.
Ich würde mich super freuen, wenn du es mir abnehmen würdest, dich zu skizzieren. Mhm. Ich glaube, daran kann ich mich angesichts deiner komplexen Tätigkeitsprofils nur verheben.
Ja, also wahrscheinlich würde man sagen 1000 Sassa. Also ich bin studierter Musiker und Musikwissenschaftler, arbeite im Hauptberuf als Komponist. Schwerpunkt ist da Film und Hörspiel, also Geschichten erzählen mit Musik. Sowas wie akustische Kunst oder Datensonifikation habe ich gemacht. Und ich unterrichte schon sehr lange an verschiedenen Hochschulen, im Moment hauptsächlich an der Uni in Basel und an der Popakademie in Mannheim, und habe immer so unterschiedlichste Themen zwischen kulturellen Themen und ganz stark eben natürlich Urheberrecht in meinem Fall. Und das ist dazu gekommen. Es liegt daran, dass ich, als ich 2003 Profi wurde als Komponist, direkt begriffen habe, dass ich überhaupt nicht begreife, wie das funktioniert. Und das wollte ich mir nicht bieten lassen. Ich hasse Ohnmachtsempfindungen und habe dann versucht, es mir drauf zu schaffen. Und weil ich eigentlich viel zu faul bin, Urheberrecht zu lernen, ich habe das ja nicht studiert, habe ich mir immer Leute gesucht, denen ich das erzählen konnte, denen ich erklären konnte, was in ihren Verträgen drin steht, wie die Wertschöpfungsketten sind, wie die Erlösmodelle eigentlich beschaffen sind, wie die unterschiedlichen rechtlichen Rollen sich erklären und wie sie an uns als Personen hängen. Und daraus ist irgendwann ein Verband geworden und aus dem Verband ist sehr viel mehr geworden. Und inzwischen bin ich unter anderem im Aufsichtsrat der GEMA. Als Komponist bin in der Initiative Urheberrecht, der Dachverbandsstruktur für die Urheber- und ausübenden KünstlerInnenverbände in Deutschland, als Sprecher aktiv, also als Repräsentant. Und es gibt noch ein paar weitere Funktionen, insbesondere auf regionaler Ebene oder auf Landesebene, wo ich unter anderem im Präsidium des Landesmusikrats, im Vorstand des Kulturrats Nordrhein-Westfalen bin und von den beiden Verbandsstrukturen entsandt in die Landesmedienkommission, wo ich allerdings nur Stellvertreter bin.
Ja, und was du alles vergessen hast, das ergänze ich jetzt nicht, weil es nicht erlauben würde. Ich sage nur noch eins über deine Befassung mit dem Urheberrecht und meine und deine Wertschätzung für Kultur und solche Sachen sind wir natürlich auch für vielen Jahren in Kontakt geraten über die Kölner Forschung für Medienrecht, deren Beirat du für die Kreativbranche angehörst, worüber ich mich sehr freue. Und wir hatten hier in diesem Podcast schon mal das Urheberrecht zum Thema in unterschiedlichen Facetten. Also ganz konkret 23, ja, ist jetzt 2 Jahre her, 1.6. mit Henna Hensch, der das bei uns in der Forschungsstelle macht. Und da ging es halt um die Frage, mehr oder weniger ja bevor die KI-Verordnung da war, so hält das Urheberrecht den Anforderungen der KI stand. Wer sich da mit den Grundlagen befassen will, der kann da gut nochmal reinhören. Und dann haben wir letztes Jahr mit einem anderen Mitglied des Beirats, Stefan Sporn, der für ein Unternehmen steht, hat er gegründet, das sich mit synthetischen und synthetisierten Stimmen befasst, ne? Podcast gemacht zum Thema KI-Stimmrecht, das geht mit synthetischen Stimmen und das hat mich auch gewissermaßen fasziniert, was da möglich ist. Da gibt es noch so eine kleine englische Auskopplung, wo er mehr oder weniger meine Sprache umwandelt in Englisch. Und das geht nicht rechts rein, links raus. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, was man da sehen kann. Und es kommen bemerkenswerte Ergebnisse raus dabei. So, und da ging es halt um rechtliche Fragen, die Frage, was ist ein Spezialfall? So, und jetzt heute würden wir ja miteinander reden über die aktuelle Entwicklung im Urheberrecht. Und da gibt es ja im Prinzip ganz gute Nachrichten. Also der Koalitionsvertrag, den ich hier vor mir liegen habe, der sagt ja zum Beispiel, dass er für Urheber was Gutes tun will. Wir setzen Recht an geistigen Eigentum konsequent durch und schützen kreative Produkte. Also damit beginnt halt das. Das ist ja schon mal gut aus Sicht der Kreativbranche, dass da was getan wird. Der Europäische Gerichtshof ist durch das Bezirksgericht Budapest, also aus Ungarn, jetzt mit spannenden Fragen befasst, die euch ja auch interessieren. Ne? Also wie sieht der generative KI und Vervielfältigung aus? Da fällt das dem. Also da hatte eine Zeitung sich beschwert darüber, dass ein Text mehr oder weniger gleich wiedergegeben worden war durch eine generative KI. Und da stellen sich jetzt natürlich für den EuGH Fragen. Das wird nicht morgen entschieden, sondern ich denke mal, da brauchen wir schon ein, zwei Jährchen, bis da was kommt. Aber die Justizministerkonferenz ist ja ganz aktuell euch auch als Kreative beiseite gesprungen, also insbesondere in Person des nordrhein-westfälischen Justizministers hier, Benjamin Limbach, der sich dafür stark macht. Das kriegt man ja aus der Presse mit. Und ja, vielleicht wollen wir da mal beginnen für den weiteren Ausblick. Ich hätte danach noch ein Thema, was so ein bisschen weggeht, aber auch ein bisschen parallel liegt, nämlich die Frage Meta-KI-Training. Da geht es ja nicht um kreative Inhalte in eurem Sinne, sondern es ist ja eine etwas parallel, aber anders gelagerte Frage, die...
Ja, auch, ne? Es geht auch um kreative Inhalte.
Ja. Okay, aber das ist ja nicht das Zentrale bei dieser Geschichte. Das wäre halt das, was mich dann nochmal interessieren würde aus eurer oder deiner Perspektive der Kreativbranche. Und ganz zum Schluss würde ich ganz gerne noch mal eben auf ein Buch zu sprechen kommen, was du schreibst und für das du dir dass du unterbrochen hast für diesen Podcast in dieser kurzen Zeit. Also insofern, das wären so also zwei inhaltliche Themen und eins, weil mich das einfach auch super interessiert, wie du das aus der Perspektive belichtest, die du da in dem Buch hast. Okay, habe ich jetzt viel geredet. Steigen wir ein in das Thema Brückenstärkung, Brückendeckung durch die Justizministerkonferenz. Es gibt vier Punkte. Ich mache sie mal auf, vielleicht erstmal hintereinander. Und dann wäre es super, wenn du dazu im Prinzip das sagst, was aus deiner Perspektive dazu zu sagen war. Erstmal, wenn ich es richtig sehe, geht es um die Debatte um ein Leistungsschutzrecht für KI-generierte Inhalte. Ne, das hat man so ein bisschen im Fokus. Ne, da muss man dann so nachweisen, dass man menschlich maßgeblich am kreativen Prozess beteiligt war. Und das ist dann wichtig für diese Frage. Und dann, interessant, Ausweitung des Lichtbildschutzes. Also jeder kann sich so etwas wie Lichtbild-ähnliches aus der KI generieren. Das sind dann natürlich keine Werke. Deswegen ist es vergleichbar mit dem Lichtbild. Ist ja auch kein Werk. Aber die Parallele, finde ich interessant, ist ja durchaus da. Und dann geht es noch um die Stärkung der Verlage und eine Verwertungsgesellschaftspflicht in der Stelle. Das wären die Stichpunkte. Wie würdest du es einordnen?
Also ich bin erstmal ganz positiv überrascht, dass das mit so einer klaren Schlagrichtung vorgelegt wird. Und ich bin aus verschiedenen Gründen auch positiv überrascht, dass es ausgerechnet von den Ländern kommt. Ich finde, das ist eigentlich sehr naheliegend und es war sehr überfällig. Aber wir haben damit fast nicht mehr gerechnet, dass die Länder sich zu diesen Themen überhaupt in irgendeiner Weise äußern. ganz kurz, warum das so wichtig ist. Verfassungsmäßig ist es in Deutschland ja so, dass die Hoheit für Kultur und Medien wie auch für die Bildung im föderalen System in Länderhand ist. Und das Marktordnungsrecht, das wesentliche Marktordnungsrecht für all diese drei Bereiche ist aber das Urheberrecht, mit dem der Zugang zu den Inhalten und die Nutzungsumfänge, Nutzungsarten der Inhalte reguliert werden. Und das Urheberrecht ist in Bundeshand, ist also ein Bundesrecht, auf das die Bundesländer in den letzten Jahren tendenziell eher etwas überfordert, allenfalls über den Bundesrat zustimmend Einfluss genommen haben. Und das Urheberrecht ist in den letzten Jahren immer stärker und immer nachhaltiger nach Brüssel gerutscht und zu einem Gegenstand der Binnenmarktregulierung geworden. Und das gilt natürlich insbesondere für die digitalen Aspekte des Urheberrechts. Und auf diese Weise hat sich so eine durchaus problematische Entfernung von der Basis zu den rechtgebenden Instanzen vollzogen. Und ich finde das wahnsinnig wichtig und sehr, sehr begrüßenswert, dass NRW jetzt den Vorstoß macht und sagt, die Leute, die Inhalte machen, sitzen bei uns vor Ort und wir sind angewiesen auf deren Leistungen. So interpretiere ich das Ganze und wir können das nicht laufen lassen. Und die Leute, von denen ich hier spreche, sind ja unterschiedlichste. Also fangen wir von hinten an. Wenn wir Punkt 4 nehmen, der verwertungsgesellschaftspflichtige Vergütungsanspruch, um den es da geht. Da geht es um, also ich will jetzt nicht allzu tief einsteigen, aber da geht es letzten Endes um den Umgang mit dem Rahmenrecht, wie wir es im Moment vorliegen haben. Das ist hochkompliziert und sehr umstritten, ob überhaupt das Training für KI im Moment in dem erfolgenden Umfang und überhaupt statthaft ist. Und wir fordern natürlich schon seit geraumer Zeit nicht nur, dass wir zurückkehren zu einer Zustimmungspflicht. Im Moment haben wir eine Situation, dass uns abverlangt wird, dass wir nur Nein sagen dürfen, ohne allerdings gefragt zu werden. Und de facto ist es so, dass alles, was wir zur Verfügung haben, längst zum Training herangezogen wurde, ohne uns zu fragen, ohne uns zu bezahlen und unter Verlust vollständig aller Kontrolle. Und wenn wir jetzt diesen Vorstoß hier vorliegen haben, ist das ein Vorstoß, der uns zurückbringt in eine kontrollähnliche Situation. Das können wir nur begrüßen. Ganz wichtig ist Punkt 3, Medien und Presse, Presseverlage, Journalismus. Wir haben eine Krise der Demokratie, wir haben eine Multikrise, die Demokratie und den Rechtsstaat unter anderem betrifft und oder stark trifft. Und ein Teil der Ausprägung dieser Krise liegt darin, wo wir einen Vertrauensverlust und einen Kommunikationsverlust haben. Mhm. Und jetzt ist es nicht nur so, dass die Anerkenntnis der Bedeutung von Presse, von Journalismus in bestimmten Teilen der Bevölkerung wegbricht, sondern es ist gleichzeitig so, und das sind zwei parallel, aber nicht unbedingt kausal miteinander verknüpfte Entwicklungen. Es ist gleichzeitig so, dass für Journalismus und insbesondere für intensiven, tiefen Journalismus fast kein Geschäftsmodell mehr da ist. Das ist ein Riesenproblem, weil tatsächlich an der Stelle, wo jemand sich investigativ sehr tief in ein Thema reinfräst, im Sinne einer öffentlichen Berichterstattung, im Sinne der Aufdeckung von Wahrheit, auf die wir uns gesellschaftlich verständigt haben, er das zusehends weniger mit einem Geschäftsmodell im Rücken machen kann. Und das hat viel mit KI zu tun. Es ist, wie an so vielen Stellen, KI jetzt nur der Brandbeschleuniger für ein hell loderndes Feuer, was längst da war über die Digitalisierung, weil wir in sehr, sehr erheblichem Umfang ein Ausnutzungsverhältnis zwischen den Plattformanbietern, den Dienstebetreibern und den Inhalteanbietern auf der anderen Seite haben. Und dann haben wir die beiden anderen Aspekte, 1 und 2, also Leistungsschutzrecht für die Erzeugnisse generativer KI und zweitens Lichtbildschutz, die Ausweitung. Da gehe ich mal erst auf den leistungsschutzrechtlichen Anspruch an. Ich habe da keine abgestimmte Meinung, auf die ich jetzt verweisen könnte. Da gibt es noch eine Meinungsbildung in den Verbänden. Ich glaube, relativ sicher voraussagen zu können, dass die Begeisterung nicht sehr groß sein wird für die Idee, hier mit einem Leistungsschutzrecht zu agieren. Jetzt müsste man vielleicht für die Zuhörerinnen und Hörer einmal kurz erklären, dass es im Urheberrecht ja zwei grundsätzlich unterschiedliche Einflugschneisen für rechtliche Ansprüche gibt. Das eine sind die inhaltlich bedingten Ansprüche, die sind durch ein Innovationsschutzrecht geschützt. Und dann gibt es aber eben auch investitionsschutzrechtliche Ansprüche, und die Leistungsschutzrechte dieser Art, über die wir hier sprechen, sind eben investitionsschutzrechtlich begründet. Das heißt, man sagt, irgendjemand hat ja die Aufnahme bezahlt, die Herstellung bezahlt, und da kann, deswegen ergibt sich daraus, dass derjenige, der das gemacht hat, beteiligt werden muss an der erfolgenden Wertschöpfung.
Genau,
ja, und das ist
zwischen Werk, ne, also zwischen dem eigentlichen Schöpfen und wenn man so will, der Unterstützung und der Ermöglichung von wirtschaftlicher Seite, der Unternehmensschutz, der vom Werk löst ist. Das sind die beiden Stränge,
genau. Ja, und also ich bin jetzt sicherlich der Letzte, der diese grundsätzliche Unterscheidung und diese Kategorien in Frage stellen will. Die sind wichtig, die sind sinnvoll und die sind hart erkämpft. Aber bei KI haben wir ja nun eine Situation, und ich spreche jetzt explizit von generativer KI in diesem Moment, haben wir ja eine Situation, wo aufgrund der gesetzlichen Lage sowohl in Europa als auch in Deutschland, als übrigens auch im Rest der Welt im Wesentlichen, die Erzeugnisse generativer KI eben im Moment keine Schutzfähigkeit haben können, weil sie nicht von einer natürlichen Person geschaffen sind und weil sie keine natürliche geistige Schöpfung im Sinne des Gesetzes sind. Und das ist ziemlich eindeutig und ziemlich klar, und das ist in der Folge die Ursache dafür, dass wir natürlich kein Geschäftsmodell an die Erzeugnisse einer KI andocken können, denn man kann die Erzeugnisse nicht auswerten in der Art und in dem Umfang, wie wir es aus dem urheberrechtlichen Markt kennen. Und jetzt ist es natürlich so, das war auch absehbar, und wir haben darauf gewartet, dass irgendjemand einen Vorstoß macht und sagt, wir müssten ja jetzt tatsächlich die Tatsache der Erzeugung in irgendeiner Weise auch wirtschaftlich berücksichtigen. Und ich glaube, so kann man das lesen. Ich bin nicht so sehr begeistert erstmal persönlich von der Idee, das jetzt schon zu machen, weil ich glaube, dass wir noch gar nicht genau wissen, wie das alles tatsächlich genau funktioniert mit KI, auch mit den Geschäftsmodellen. Aber es ist wichtig, dass wir anfangen, darüber zu diskutieren. Und diese Diskussion war bislang eher in Andeutungen vorhanden. Jetzt wird sie zu einem Gegenstand. Und schließlich haben wir die Diskussion über den Lichtbildschutz. Und das heißt, da geht es um eine Auswertung, nicht eine Neuformulierung. Das ist eine Diskussion, die bezüglich zum Beispiel Handyfotos schon länger geführt wird. Da gibt es den inzwischen terminologisch gewordenen Begriff der Knipsbilder. Das sind also die Bilder, die zu Abermillionen irgendwo rumliegen und die Festplatten fluten und die an die keine Schöpfungshöhe im Sinne des Werkschutzes im Urheberrecht angebunden ist, sondern die einfach nur gemacht wurden. Ja, die werden nicht geschützt, weil sie großartig sind oder weil sie originell sind, sondern nur, weil jemand sie gemacht hat. Und das ist eben auch investitionsschutzrechtlich begründet, und das ist so eine Art Minimalschutz. Und da bin ich halt wirklich skeptisch, ob wir uns einen Gefallen tun, das zu etablieren, weil wir würden jetzt natürlich an der Stelle den Herstellern der Bilder, und das sind an der Stelle die Anbieter der KI-Systeme, einen wirtschaftlichen Verwertungsmechanismus geben für Inhalte, die sie nicht lizenziert haben und die sie nach unserer festen Überzeugung im Wesentlichen gestohlen haben. Und ich glaube nicht, dass bevor wir das geklärt haben, wir tatsächlich hingehen können und den Anbietern einen wirtschaftlichen Vorteil anbieten können.
Also ich finde das auch interessant mit dem Lichtbild. Was sind die Lichtbilder? Also ein fotografisches Werk ist ja was Besonderes. Da muss man Gedanken machen, da muss man belichten, und deswegen hat das einen eigenen Status, vergleichbar dann mit einem anderen Werk wie ein Gemälde oder wie auch immer. Und dann gibt es ja, seit es das Urheberrecht gibt, ja auch immer schon den Schutz der Lichtbilder, und das sind diese Fotos. Früher macht sie vielleicht mit einer Pocketkamera, und heute macht man sie mit dem Handy, aber die Inflation nähere Vorhandensein von diesen Bildern ist natürlich da. Ne? Und das ist auch interessant, den Gedanken, den du sagst, naja, der Lichtbildschutz, der dient ja im Prinzip in irgendeiner Form dazu, dass, ja, wenn wir sagen, Schöpfungen sind es nicht, aber hervorbringen, die keine Werke sind, natürlich trotzdem jemand zuzuordnen, damit er daran anknüpfen kann mit seinen Rechten, damit das nicht einfach irgendwie herrenlos durch die Gegend schwirrt. Und finde es interessant, dass du den Punkt aufbringst, denn das ist ja schon was anderes, weil wir natürlich hier immer noch eine Person im Spiel haben, die das Ding knipst. Und finde ich auch spannend, wenn man in die Richtung geht, also im Sinne von mal drüber nachdenken. Ne? Also Das ist schon wirklich schräg, dass man eben einfach einer maschinengenerierten, ist ja nicht Schöpfung, das haben wir dafür irgendwie kein Wort, ne? Hervorbringung.
Einem Erzeugnis.
Erzeugnis.
Ja, Hervorbringung, ja. Erzeugnis, ja. Ich spreche immer von Erzeugnissen.
Ja, Erzeugnis, ja, ist so ein landwirtschaftlicher Begriff. Eine Hervorbringung ist vielleicht.
Riecht auch so.
Es ist auf jeden Fall irgendwas, Erzeugnis kommt doch irgendwie aus der Erde, ne? Eine Hervorbringung ist irgendwie so, das kann auch so ein, weiß ich nicht, irgendwas Nicht-Körperliches sein. Das ist, finde ich, irgendwie ganz, ganz, ganz spannend. Es sind ja nicht menschengenerierte Inhalte, von denen wir hier reden, sondern sind wirklich, ja, Hervorbringungen einer menschengeschaffenen Technik, die dann aber am Ende des Tages ja nur Bilder umgerechnete Zahlen dann in den menschlichen Köpfen wieder zu Projektion in unserer Erlebniswelt werden, mal pathetisch gesagt. Ja. Ne? Und die sollen jetzt in Anführungsstrichen eine Verwertungskomponente kriegen. Das schmeckt dir nicht, höre ich da.
Ja, aber aus anderen Gründen, glaube ich. Ich glaube, ich würde eine etwas andere Perspektive einnehmen. Also es würde dich nicht wundern, dass ich natürlich nachdrücklich und intensiv nicke, wenn du sagst, dass wir hier den Aspekt der Projektion, also unserer eigenen Rezeptionstätigkeit ganz hoch bewerten müssen. Denn das ist, glaube ich, für den ganzen Umgang mit generativer KI ganz entscheidend. Die KI denkt nicht, die weiß nichts über die Welt, die will auch nichts, sondern was sie tut, ist eben Statistik. Also Nähe und Wahrscheinlichkeiten berechnen. Also wir sprechen ja von den Tokens, das ist immer der nächste Gegenstand, der ermittelt wird, und immer das nächste Token, das kann ein Pixel sein, das kann ein Grain in einer akustischen Folge sein, es kann aber eben auch, und das ist der Regelfall, ein Wort oder ein Buchstabe sein. Und das ist Autocomplete. Das ist das, was wir vom Handy als Autocomplete kennen, nur skaliert eben, also auf Steroiden, wie ich manchmal dazu sage. Und da ist kein Leben drin, da ist keine Intention drin. Im Gegenteil, wird im Moment ja so intensiv darüber gesprochen, dass wir einen Verlust von Intentionalität insgesamt beim Denken und bei den kulturellen Gegenständen, die irgendwo uns überschwemmen jetzt, aber von Menschen gar nicht mehr gemacht wurden zu großen Teilen, dass wir das erleben. Und dass die Gefahr, die damit verbunden ist, ist die massive Rückwirkung auf uns als Menschen. Und was immer passiert in diesen Zusammenhängen, ist, dass wir diejenigen sind, die dem Gegenstand die Sinnbehaftung geben durch Projektion. Also ein Kollege von mir hat neulich mal gesagt, I don't want to feel connected, I want to connect. Aber wir fühlen uns ständig connected, also verbunden mit den Maschinen, mit den Gegenständen, die sie erzeugen. Und darüber wissen wir so wenig. Und deswegen ist das ein Thema, was mir total unter den Nägeln brennt. Und gleichwohl bin ich an dieser Stelle auf der anderen Seite und denke mehr drüber nach. Wir sind ja in einem Datenschutz-Podcast hier. Ob nicht eigentlich an der Stelle, wo wir jetzt anfangen, Lichtbildschutz auszuweiten auf die Erzeugnisse oder die Hervorbringnisse von generativen KI-Systemen, ob wir nicht eigentlich Gefahr laufen, den über die Lichtbildschutzfunktion gegebenen Konnex zwischen einer Person und ihrem Erzeugnis aufzulösen. Also wir lösen etwas in eine Bedeutungslosigkeit auf, was für den Datenschutz und für den Urheberschutz eigentlich die DNA ist, nämlich die nicht trennbare Verbindung zwischen dem Gegenstand beziehungsweise dem Datum und der damit verbundenen Person.
Ja, nur das ist ja der Schutzgrund. Und nur das ist ja auch beim Urheberrecht. Genau. Wie die Legitimation, die Menschenverbindung. Und ich denke schon, dass wir genau an demselben Punkt sind. Denn was KI macht, ist ja eine Simulation von Gedanken, die durch unsere Projektion vermenschlicht wird. Also genau das,
genau.
Was du sagst, ist es ja.
Die Anthropomorphisierung, ja.
Genau, genau. Und das hat man natürlich auch beim Tamagotchi schon gehabt. Aber das ist schon noch eine andere Dimension, und wir reden ja auch von den positiven Seiten dessen, dass man sich ja vielleicht aus guten Gründen, wenn man einsam ist, verlieben kann in eine solche Simulation, die man dann mehr oder weniger komplett in sich hat. Und jetzt lass mal nicht drüber reden, dass natürlich alles, was sich aus der autonomen Technik hervorbringt, natürlich auch gebiased sein kann, wieder. Thema, aber allein
Es, doch der Punkt. Es kann nicht gebiased sein, es ist grundsätzlich gebiased. Es geht gar nicht um gebiased.
Ja, es muss gebiased sein, richtig. Hm. Nur wir wissen halt nicht, in welcher Form und wie die Autonomie den Bias dann wiederum modifiziert. Aber unser Punkt, und das ist ja auch der, der in den Kern des Urheberrechts und natürlich auch des Datenschutzrechts, weil der Personenbezug natürlich genau die Verbindung, die das überhaupt verursacht hat, dieses Recht ist, dass wir das in der Tat durch so eine Auflösung dieses menschlichen Bandes und ein Zugeständnis an die Technik auflösen würden. Also diesen Gedanken rauszuarbeiten, finde ich extrem spannend. Und das ist, glaube ich, eher ein Danaer Geschenk, als dass es in irgendeiner Form uns an der Stelle weiterbringt. Wäre jetzt meine spontane Bewertung unseres Gesprächs.
Das geht. Ich würde das gerne noch ein bisschen. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich würde das gerne noch ein bisschen gedanklich erweitern. Wir sind uns da tatsächlich sehr einig. Und ich glaube nur, dass die Dimension dieser Problematik tatsächlich den wenigsten Menschen im Moment auch nur im Ansatz bewusst ist. Also es ist ja tatsächlich so, dass uns immer wieder im Urheberrecht vorgeworfen, da so eine Extrawurst für uns braten, weil wir ja ständig irgendwelche Schutzrechte für Dinge haben, die ja längst veröffentlicht sind und auf die jeder Zugriff hat. Und also die Diskussion will ich jetzt ganz sicher nicht vertiefen. Ich glaube nur, dass wir erstens keine Extrawurst haben, sondern wir haben in Deutschland verfassungsrechtlich das Prinzip der informationellen Selbstbestimmung, was besagt, dass nur die einzelne Person, der einzelne Bürger, die Bürgerin selber entscheidet, also selbst und exklusiv entscheiden darf, was mit den personenbezogenen Daten geschehen darf. Und wir sind in einer Welt, in der dieses Prinzip nicht nur in Frage gestellt ist, sondern längst faktisch aufgegeben worden ist. Und wir reden immer noch darüber, ob wir jetzt irgendwo vielleicht ein kleines Zugeständnis machen sollten oder ein kleines Zugeständnis verweigern sollten oder so, als ob wir das auf diese Weise überhaupt noch handeln könnten. Und das können wir nicht. Sondern tatsächlich ist es so, dass diese Unternehmen, über die wir im Wesentlichen reden, und das ist jetzt völlig unerheblich, ob wir jetzt da über Midjourney sprechen, über OpenAI, über Meta, das sind Unternehmen, die sind in US-amerikanischer Hand, bis auf 2 oder 3, mit denen wir relativ wenig zu tun haben in Europa, die in asiatischen Händen sind, sind es amerikanische Konzernstrukturen, die dahinter sitzen, amerikanisches Venture-Kapital. Und jedes Datum, was wir eingeben, ob wir im Scrolling auf Facebook uns bewegen und mit der Maus kurz über irgendeinem Punkt verharren, um dann nicht zu klicken. All das sind Datenpunkte, die aufgezeichnet werden. Wir sind total nackt diesen Anbietern gegenüber. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir diese Grenzen ziehen. Und da lässt sich tatsächlich aus europäischer Sicht keine Grenze mehr ziehen zwischen Datenschutz und zwischen Urheberrecht, weil es um dieselben Gegenstände geht. Es geht nämlich um unsere Existenz, es geht um unsere Identität und unsere DNA als Personen und als Gesellschaft. Und das ist deswegen so entscheidend, einerseits, weil es um uns geht und andererseits, weil gegen uns gegenüber Konzernstrukturen sitzen, die eine Wertschöpfung betreiben auf Basis des Zugriffs auf unsere Existenzgrundlagen. Diese Wertschöpfung findet aber nicht bei uns statt, sondern die wird abgezogen in andere Rechts- und in andere Volkswirtschaftsräume. Und mir hat wirklich bislang keiner erklären können, wie man betriebs- oder volkswirtschaftlich rechtfertigen kann, dass wir unser Weltwissen und unsere individuelle DNA diesen Konzernen schenken, damit sie dort in den USA Konzerngewinne mit einfahren. Was haben wir denn davon?
Also erstmal spannend finde ich diese Zusammenführung, die du gerade gebracht hast, teile ich voll. Das Urheberrecht enthält ja nun mal auch ein Persönlichkeitsrecht. Und insofern ist es in der Tat ja auch in der Sache sehr vergleichbar. Das Datenschutzrecht enthält Persönlichkeitsrecht, dem ist der Werkgedanke fremd. Da wird nichts geschöpft in einem Datum. Aber die Rückführung auf den Menschen, sei es in einer Schöpfung mit Persönlichkeitsrecht oder sei es in einer Aussage mit Personenbezug, die ist ja sehr gleich. Und diese Verbindung, die sehe ich schon immer. Und insofern auch vergleichbar zu einem Leistungsschutzrecht haben wir den Gedanken ja auch, der kommt ja im Urheberrecht auch schon ohne Schöpfung aus. Mhm. Also insofern teile ich das absolut, dass wir da sehr, wie soll man sagen, verbundene Probleme haben. Und die werden durch die KI mehr oder weniger zusammen, abgeschmolzen oder in andere Dimensionen gebracht. Spannend finde ich noch den Gedanken, dass natürlich der persönlichkeitsrechtliche Bezug in einem KI-Modell verblasst. Und das Urheberrecht kennt nicht so sehr wie das Datenschutzrecht den Begriff der Pseudonymisierung, Anonymisierung. Ich bin mit dir einig, man bekommt nicht verlässlich, den Personenbezug aus dem Modell. Ich teile das, wie sich aus einer Studie ergibt, und das bin ich genau der Überzeugung, dass auch die Tokenisierung verursacht, dass man jedenfalls grundsätzlich nicht Personenbezug wieder rausprompten kann.
Genau, das grundsätzlich ist wichtig, ne? Klar.
Ja, grundsätzlich. Ja, das wird Situationen geben, wo das möglich ist und andere, wo es nicht ist. Aber ich generell sagen, das geht nicht. So, und deswegen haben wir auch dieses Problem, über das wir reden müssen, für das man eine Lösung braucht. Und die Frage ist natürlich jetzt auch an dich, wenn wir einmal an der Stelle sind. Da kommt ganz klar zum Arzt. Das hast du ja eben auch gesagt, ne? Wir haben das vorher schon gehabt, das Problem, und durch die KI haben wir es an der Stelle nochmal in eine andere Dimension gebracht. Und wir entscheiden uns ja hier gerade in Deutschland, in Europa und weltweit, die KI-Welt zu schaffen, die KI-Republik. Das ist für mich mehr ein Zustand als ein Plan. Wo du im Bekanntenkreis hinguckst, da ist das schlicht so. Und jetzt wäre halt die Frage
noch. Du meinst, dass die Entscheidung über die Nachfrage im Markt sozusagen stattfindet?
Also du kannst ja nirgendwo hingehen, wo nicht ein Kind und ein Erwachsener und wie auch immer einen Bot als Suchmaschine auf Steroiden benutzt, wie du es eben ja in anderen Kontext gesagt hast. Das passt ja unglaublich. Das hat ja was unglaublich Unbeherrschbares und was fast wirkt, wenn man es nicht erklären könnte, wie bei Harry Potter so ungefähr. Und was halt noch schwierig ist, ist ja in der Tat die Autonomie der Maschine, also ja die Ableitungsfähigkeit, die das sehr vergleichbar mit einem Wesen wie einem Tier macht, das wesenhaft ist, aber vergleichbar autonom agiert. Und da stellen sich bei der Haftung natürlich für KI und Tiere auch
absolut
sehr
Also, natürlich. Und das kennen wir ja leider zur Genüge, die Haftungsdiffusion, die nicht immer nur vom Himmel fällt, sondern tatsächlich auch von einer Politik natürlich auch hergestellt wird, die einfach von FOMO getrieben ist, von der Fear of Missing Out. Ja, also wir haben eine so angstgetriebene Regulierungspolitik in den letzten 25, 30 Jahren gehabt. Ich meine, bei allem Anerkenntnis, und ich bin wirklich jemand, der das immer wieder auch gesagt hat, dass er das sehr, sehr anerkennt, dass wir den Brussels-Effekt haben, also die internationale Ausstrahlung europäischer Regulierungsprinzipien und Regulierungstatsachen, also die Tatsache, dass überhaupt jemand bestimmte Themen anfasst. Aber wir waren mit ausnahmslos allem, was wir gemacht haben, immer 15 bis 20 Jahre zu spät. Und das, obwohl in allen, für die wir dann Regulierung hergestellt haben, natürlich 15, 20 Jahre vorher schon eigentlich die Tatsachen auf dem Tisch lagen. Und das ist wirklich erstaunlich, dass wir glauben offenbar, wir könnten uns das erneut erlauben, jetzt mal 20 Jahre lang drauf zu warten, was der EuGH sagt. Das können wir nämlich nicht. Also das Tempo der Entwicklung ist im Moment so dramatisch schnell, dass wir einfach dieses Tempo uns nicht mehr erlauben können.
Das teile ich. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um in einem Kontinent, der im internationalen Wettbewerb steht mit Kontinenten, die, um mal im Bild des Autos zu bleiben, die Bremse ist überhaupt nicht als nennenswertes Fahrzeugteil. Und der Zug hat keine Bremse, ist ein schönes Karnevalslied. Aber wenn ich auf die Kneipe falle, dann merke ich, der hat doch eine Bremse gehabt. Ich habe so gezogen. Und wie geht man damit um? Also wenn man mal konstruktiv ist, was wäre dein oder euer kreativen Vorschlag, zur Ermöglichung, denn das ist doch, glaube ich, jetzt wirklich auch das, worüber wir auch reden sollen und werden. Wir werden und wollen, so verstehe ich dich auch in deinen Äußerungen, diesen Zug ja nicht aufhalten, aber wir wollen natürlich die Hoheit, die menschliche Hoheit, die Deutungshoheit behalten und uns nicht ja in diesen Projektionen verlieren. Also deswegen, also wie geht man da jetzt regulatorisch mit um?
Also ich glaube, also zunächst mal, um es einmal gesagt zu haben, bei der Initiative Urheberrecht haben wir, ich glaube, in dem Moment, als wir uns zum ersten Mal zum Thema KI überhaupt konkret geäußert haben, einen Claim rausgehauen, der hieß, wir fordern keine Fahrverbote, wir brauchen eine Verkehrsordnung. Wir haben uns wirklich sehr bemüht, von Anfang an deutlich zu machen, dass es nicht darum geht, gegen eine Technologie zu stänkern. Übrigens glaube ich ohnehin, dass das ganze Reden über die Technologie letzten Endes Ablenkung von den Problemen ist, über die wir reden müssen. Die wenigsten verstehen die Technologie, die allerwenigsten interessieren sich überhaupt für die Technologie, die meisten wollen damit nur spielen. Und das ist der Punkt, über den wir reden müssen, nämlich über den Umgang der Menschen mit der Technologie und über die Rückwirkung der Technologie auf die Menschen.
Total richtig. Wenn Siegfried und Roy sich einen Tiger mit ins Bett nehmen, dann brauchen sie ihn auch nicht zu verstehen. Die wissen ganz genau, der will nur spielen oder will nur retten, aber das kann doof enden. Und Affe Petermann hat als, weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, Affe Petermann im Kölner Zoo, der war Fernsehstar und hat dann, ist erschossen worden vom Kölner Zoodirektor Nogge damals, weil er einen Fluchtversuch unternommen hat und man die Vermenschlichung der Tiere natürlich auch unterschätzt. Das tun wir ja allen Teilen. Jetzt haben wir Tiere aber aus unserer Erlebniswelt insofern noch ein Verhältnis, wo wir sagen können, da sind wir mal vorsichtig mit den weißen Tigern. Und dem Affen Petermann und auch den Hunden, die streichelt man ja nicht. Aber KI betrachtet man ja nicht wie ein Tier im Zoo, dem man mal langsam die Hand reicht und mal ein bisschen was füttert und guckt, was es macht. Oder wie einen Pilz im
Wasser. Gesagt.
Man beißt ja da rein.
Ja, wie gesagt, so. ich glaube, wir müssen auch mehr auf die Menschen gucken und trotzdem bleibe ich kurz bei den Tieren und wechsle zu den Heringen. Weil gestern gerade, also am Tag bevor wir aufzeichnen, eine Meldung die Runde machte, dass die Heringsschwärme der Welt auf eine Weise überfischt wurden. Und die Weise ist jetzt entscheidend. Es geht nicht um die reine Menge, sondern es wurden Tiere aus den Schwärmen entnommen, die Schwärme gebraucht haben, um sich zu orientieren. Und das heißt, durch eine konkrete Form der Überfischung haben die Heringsschwärme der Welt einen Gedächtnisverlust erlitten, der ihnen jetzt die Möglichkeit nimmt, den Gezeiten und den Jahreszeiten folgend bestimmte Ziele anzureisen. So. Und ich glaube, das ist ein interessantes Bild, weil die Rückwirkung, von der ich die ganze Zeit rede, an dieser Stelle so offensichtlich ist. Ja, also es geht noch nicht mal um die Menge der Tiere, die man entnommen hat, sondern es geht darum, dass man dummerweise die Älteren gefischt hat und die Jüngeren drin gelassen hat. Und so ist das Kollektiv nicht mehr handlungsfähig in dem Sinne, die nötig wäre, um die Existenz zu sichern. Also und über solche überlegen. Dinge müssen wir sprechen.
Das hat man schlicht Bitte? Übersehen. Das war in Anführungszeichen, das war nicht gewollt, das war schlicht
unpolitisch. Naja, solche Entwicklungen finden ja nicht über Nacht statt, sondern die kann man ja nur über Jahre beobachten. Und die ersten wissenschaftlichen Hinweise darauf, wenn ich das richtig verstanden habe, sind vor ungefähr anderthalb Jahren in schriftlicher Form veröffentlicht worden. Und gestern ist eben eine Überblicksstudie dazu veröffentlicht worden. Und ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Beispiel dafür, wie schnell das gehen kann, und wir sprechen hier über wenige Jahre, ja, wie schnell das gehen kann, dass eine Gesellschaft oder ein Kollektiv als Gesellschaft oder Kollektiv nicht mehr funktionieren kann. Und deswegen glaube ich auch auf deine Frage nach den Möglichkeiten und den Vorstellungen für europäisches Handeln zurückkommend, dass wir einen Zielkonflikt haben. Wir haben einen Zielkonflikt, du hast nämlich davon gesprochen und da stimme ich dir auch zu, wir sind doch abhängig von dieser Technologie, das stimmt. Aber wofür sind wir denn abhängig? Also was genau machen wir denn mit der Technologie, was uns abhängig macht? Wir schreiben da rein unsere Gedanken. Wir schreiben da rein unsere Erfindungen, die wir dann patentieren lassen. So, was müssten wir denn jetzt tatsächlich eigentlich schützen, wenn es um uns gehen soll? Also was müssen wir verändern, um zu bleiben, wer wir sind, ist die Frage, die im Raum steht. Ich glaube, natürlich müssen wir uns schützen und nicht die Technologie, die wir benutzen, denn die können wir im Prinzip neu erwerben oder neu bauen, sondern wir müssen die Köpfe schützen, die das denken, was in die Technologie reingegeben wird.
Ja, das, und wir müssen die Köpfe, die es entgegennehmen, wie man sagen, kompetent machen, um es entgegenzunehmen. Das
ist eine Simulation. Natürlich, das gehört zusammen. Ja. Weil das auch ein Kopfschutz wäre.
Ne? Und wenn ich einen weißen Tiger verwechsel mit einem Kuscheltier, obwohl ich Spezialist für weiße Tiger bin, dann sehe ich ja, wie weit weg die Menschheit an entscheidenden Stellen von klaren Gedanken ist, so ungefähr. Ja. Ne?
Und, wie wenig und da sprechen wir von Medienkompetenz und so, ne? Und von AI Literacy und solchen Dingen. Aber das Problem ist doch, dass wir diese ganzen Themen ständig verhandeln, eigentlich ohne dabei auf die Menschen zu gucken und auf ihre Kontext, auf die Kontexte, in denen sie sich bewegen. Und wir sind, was KI betrifft, überhaupt was Digitalisierung betrifft, aber bei KI ist das eben skaliert, dieses Problem, in einer Situation, wo wir fast ausnahmslos einer angstinduzierenden Kommunikation ausgesetzt sind. Uns wird ununterbrochen gesagt, wenn du jetzt nicht mitmachst, dann ist es eh egal, dann ist es nämlich zu spät. Warum hat uns eigentlich bislang keiner abschließend erklären können, was genau wir heute tun müssen, was wir nicht morgen auch noch tun könnten, wenn wir für morgen vielleicht ein bisschen mehr nachgedacht haben, können wir morgen eine informierte Entscheidung treffen. Und diese Besinnungslosigkeit, die sich aus dieser Art der Kommunikation über die Gegenstände im Moment ergibt, die macht es uns so schwer, uns gemeinschaftlich informiert und auf Entscheidungen, die gemeinschaftliche sind, fußend zu verhalten. Und ich glaube, da werden wir jetzt tatsächlich gar nicht anders können, als uns die Zeit zu nehmen, zu überlegen, wie gehen wir jetzt konkret um, so dass wir nicht auf der Strecke bleiben mit der Situation. Und jetzt kommt ja noch hinzu, dass wir ja tatsächlich eine Situation haben, die offenbart, dass die Herren der Technologie, mit der wir hier umgehen und von der wir faktisch tatsächlich aktuell abhängig sind, das will ich ja gar nicht in Frage stellen, dass die Herren dieser Technologie nicht mehr die Herren ihrer eigenen Entscheidungen sind, sondern von der US-Regierung Weisungen empfangen. Und deswegen kann es passieren, und das ist ja gerade geschehen, dass der internationale Strafgerichtshof von Microsoft den Zugriff auf die Mailkonten gesperrt kriegt, auf Druck der US-Regierung. Und das können wir können doch nicht abhängig sein, wollen, können, dürfen, müssen auf Dauer von solchen Systemen, auf die wir letzten Endes in dem Moment, wo es darum geht, keinen Zugriff haben.
Völlig richtig. Jetzt konkrete Handlungsempfehlung, wenn du einen politischen Wunsch äußern darfst, den du für umsetzbar, also wie kommt man konkret aus der Nummer so ein kleines bisschen raus?
Also ja. Ist ja alles ich habe leider keinen. Ich habe leider keinen Masterplan, dafür werden aber auch andere Leute viel besser bezahlt. Nur es ist so, dass ich einfach der Überzeugung bin, wir reden im Moment ja viel über digitale Souveränität. Und wir reden viel zu wenig darüber, was wir damit eigentlich meinen. Das findet in bestimmten intellektuellen Zirkeln statt. Und das ist eine wahnsinnig spannende Diskussion bis dahin, ob der Begriff per se nicht eigentlich problematisch ist, weil er bestimmte Implikationen hat und so. Das will ich jetzt hier wirklich überhaupt nicht vertiefen. Ich habe nur den Eindruck, dass wir uns mit einer enormen und unverantwortlichen Oberflächlichkeit mit diesen existenziellen Fragen auseinandersetzen. Und dass wir dabei ständig mit Phrasen herumdreschen, die uns eigentlich den Blick auf die tieferen Strukturen, die wir uns angucken müssten, verstellen. Und wir müssen, wenn wir über digitale Souveränität nachdenken wollen, anfangen aufzuhören, WhatsApp zu benutzen, Telegram zu benutzen. Wir müssen anfangen, Threema zu benutzen als Schweizer Angebot, vielleicht auch noch Signal. Wir müssen anfangen, unsere Clouds rauszuziehen aus Amazon, aus Google. Das können wir persönlich auch alle tun. Ich habe mein Dropbox-Abo gekündigt und ziehe alles in die Schweiz zu P-Cloud gerade zum Beispiel. Das macht mir echt zu viel Arbeit und ich habe überhaupt keine Lust darauf, weil das auch ein gutes Produkt ist, was funktioniert hat ganz lange. Nur ich kann denen doch nicht mehr trauen. Da liegen bei mir Familiendokumente in dieser Cloud. Und der Cloud-Anbieter muss sich verpflichten, der amerikanischen Regierung Zugriff darauf zu geben, wenn sie das fordert. Alle internationalen Abkommen, die wir darüber gehabt haben, die so etwas hätten regulieren sollen und die sowas hätten eingrenzen sollen, sind obsolet, weil sich nämlich die Amis nicht dran halten. Also werden wir anfangen müssen, uns souverän zu machen durch unser Verhalten zunächst mal. Und Schleswig-Holstein und Dänemark haben angekündigt, sich aus ihren Microsoft-Abos herauszuziehen und eben in Zukunft Open-Source-Office-Produkte zu verwenden. Offenbar kann man das ja. Warum tun wir das dann nicht?
Sehr, sehr, sehr grundlegende Ansicht, ich glaube, in der Sache richtig. Ist so ein bisschen wie, warum benutzen wir Mastodon nicht? Ja, weil der Ball der einsamen Herzen nicht für jeden schönes Kommunikationsforum ist.
Genau, ne? Wir sind wahnsinnig bequem.
Ja, das ist richtig. Eine Bequemlichkeit ist natürlich eine menschliche Eigenschaft, die jetzt auch natürlich ganz stark ja nochmal gefüttert wird, dieses Vögelchen durch KI und das Benutzen von ja, Bots als Suchmaschinen, was natürlich wirklich ganz, ganz, ganz problematisch aus meiner Sicht ist. Ne? Ja, ja, ist schon richtig, weil wir diese, ja, mal sagen, weil wir eine Geschichte hören und keinen Text mehr lesen. Und naja, ich glaube, vielleicht geht es in
deinem... Kann ich noch einen Punkt ergänzen? Ich habe jetzt tatsächlich ja anders, als ich es vorher die ganze Zeit gepredigt habe, nur von der Technologie gerade gesprochen, allerdings bezogen auf unser Verhalten, also unser Nutzungsverhalten. Ja, wir können Entscheidungen treffen, welche Produkte wir wählen und welche wir nicht wählen. Und so wie ich keine Nestlé-Produkte kaufe, soweit ich weiß, dass es welche sind, kann ich eben auch Google-Produkte vermeiden. Übrigens tue ich das schon mein ganzes Leben lang und ich bin ganz gut klargekommen bislang. Aber ich glaube, dass das eben nicht genug ist und ich denke mir, wir müssten im Moment, du hast ja auch davon gesprochen, dass wir einen internationalen Wettbewerb haben, in dem wir stehen. Wir müssen uns angucken, in was sind wir denn im Wettbewerb? Und ja, wir sind nicht diejenigen, die jetzt den Amis oder den Asiaten den besseren Nvidia-GPU-Ersatz andrehen können und wir sind auch nicht diejenigen, die im Moment ihre Hyperscaler noch weiter skalieren können. Das ist einfach so. Was wir aber können, ist zum Beispiel zu sagen, bei uns ist Wissenschaftsfreiheit unantastbar. Und wir könnten zum Beispiel den längst begonnen habenden Brain Drain aus den USA versuchen, durch bessere Gehälter, durch sichere Arbeitsumfelder und durch einen beherzten Umgang mit Immigration nach Deutschland zu uns zu locken. Ja, wir könnten uns als Wissensgesellschaft in eine wettbewerbsorientierte Haltung bringen, die sagt, ja klar, den Kampf nehmen wir auf. Das können wir nämlich tatsächlich und da glaube ich auch fest dran.
Also Plädoyer für Umparken im Kopf, das wäre der Ansatz und ja letztlich ja nicht den einfachen Weg gehen, das glaube ich, kann ich dem entnehmen, was du sagst. Bevor wir, kann mir vorstellen, da geht es um Themen, die damit zusammenhängen, noch mal kurz auf dein Buch zu sprechen kommen, würde ich schon mal ganz gerne noch diesen weiteren Punkt kurz adressieren. KI-Training Meta mit öffentlichen Daten von Facebook und Instagram. Ja, da geht es ja letztlich gar nicht darum, dass die vielen Inhalte überhaupt schon ausgewertet würden. Das werden sie ja seit langem. Es geht jetzt um die Frage, ob das KI-Modell von Meta, das so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist gegenüber anderen, jetzt mit den Daten, die sie haben, ich sag mal, den europäischen Flavor kriegen soll. Also die KI denkt nicht, aber sie ist trainiert auf amerikanischer Datenbasis. Und da ist natürlich, sagte auch Jörg Schieb hier letztens im Podcast mit Tobias Keber, aus seiner Sicht ist schon ganz gut, wenn der Bot Bayerisch lernt und nicht mehr Texanisch sprechen muss und man ihn im Prinzip insofern europäisieren kann, das spricht dieses Instrument, was ohnehin gibt, zu auf die Verhältnisse hier. Und seine These ist, der zusätzliche Schaden, der entsteht durch dieses Training, der ist nicht wirklich, fällt nicht wirklich ins Gewicht. Es geht nicht darum zu sagen, dass das alles vorher schon in den Brunnen gefallen ist, Persönlichkeits-, Datenschutzrecht und so weiter. Aber jetzt dieser konkrete Punkt. Und da wäre halt die Frage, weil das ja auch eine Entscheidung ist, die das Oberlandesgericht Köln im Eilverfahren jetzt hier getroffen hat, wo wir aktuell im Juni auf die Entscheidungsbegründung warten. Und das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die sehr, wie wir mal sagen, maßgeblich sein kann und wird, weil sie eben in eine Zeit fällt, in der sich die Frage des Umgangs mit diesen Themen intensiv stellt. Und ja, am Ende des Tages wurde das KI-Training ja zugelassen, Klammer auf, die Datenschutzaufsichtsbehörden haben es auch nicht anders gemacht. Die irische, der Europäische Datenschutzausschuss, selbst die deutsche Aufsichtsbehörde in Hamburg hat dann gesagt, na gut, auch wir wollen das jetzt hier nicht verbieten. Da scheint ja so ein gewisser Konsens zu sein, dass in diese Richtung man weitergehen soll, zumindest mal bei den gerade genannten. Also man muss ja auch die Europäische Datenschutzaufsicht an dem messen, was sie tut und nicht, was sie vielleicht will. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wie siehst du das aus der Perspektive ja, der Kreativbranche? Weil wir reden ja schon von was anderem, als dich normalerweise befasst. Also das ist ja ein gesellschaftliches Thema, auch was wir gerade hier diskutieren.
Naja, ich betrachte ja meine Arbeit fürs Urheberrecht und im Urheberrecht seit jeher, und das kann ich wirklich ohne rot zu werden sagen, als Demokratiearbeit, also als demokratische Teilhabe. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das, worum wir hier ringen, in einem gesellschaftlichen Allgemeinwohlinteresse ist. Und ich bezweifle, und damit komme ich auf deine Frage zurück, ich bezweifle, dass das für Llama und Meta gilt. Warum um Himmels Willen sollten wir das annehmen? Und wie kann ein regionales Gericht tatsächlich der Idee folgen, es könne sich hier um ein berechtigtes Interesse handeln. Berechtigtes Interesse woran denn? Also welche Berechtigung liegt denn für welche Art von Interesse in wessen Interessen sozusagen tatsächlich vor? Reden wir über gesellschaftliche Interessen? Sprechen wir über Volkswirtschaft? Sprechen wir über Wissensgesellschaft? Oder sprechen wir über Konzerninteressen? Und ich kann hier nichts anderes als Konzerninteressen erkennen.
Ja, das sind aber durchaus berechtigte Interessen nach der Datenschutzgrundverordnung, ne?
Also aber das ist natürlich für mich dann ein Schlag ins Gesicht, weil dann geht es ja gar nicht mehr um meinen eigentlich grundrechtlichen Schutzanspruch, sondern es geht darum, dass ich dann an der Stelle ein williges Opfer sein muss.
Nee, es geht im Datenschutzrecht durchaus, also das muss man schon wirklich ehrlicherweise sagen, um die Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und Wirtschaftsinteressen. Also die unternehmerischen Interessen, die sind in der Waagschale auch nach der Konzeption der Datenschutzgrundverordnung genauso wie Persönlichkeitsrecht. Ja. Ausdrücklich kein
unantastbar. Das ist ja im Urheberrecht auch nicht anders. Nur, wir müssen doch jetzt wirklich einen Punkt hier, und vielleicht ist das einfach eben, weil es ein Regionalgericht ist, so, dass sie das gar nicht berücksichtigen können, wollen, dürfen. Das weiß ich nicht und ich will denen auch nichts vorwerfen. Aber wir müssen doch hier einen Punkt wirklich mal ganz klar, ganz scharf stellen. Natürlich ist Meta ein Unternehmen. Und wenn die Interessen von Unternehmen gegen die Interessen von Individuen abgewägt werden sollen, dann ist das hier so, dass wir auf der einen Seite halt ein Unternehmen haben, Punkt. So, was ist es denn für ein Unternehmen? Zahlt es denn seine Steuern in Europa? Ist denn die Wertschöpfung, die es erzielt, mit dem Zugriff und der Verwendung der Daten, die es dort abgreift, irgendwie einschlägig in Europa tatsächlich etwas, was uns einen Vorteil bringt? Nein. Ganz einfach, nein. Sondern ganz im Gegenteil, das, was wir ihnen da gerade herschenken, wird genutzt, um einen Konzern, der in den USA globale kolonialistische Politik macht, und das sage ich jetzt nicht als beinharter Linker, sondern weil das die Art ist, wie Meta mit den Menschen umgeht. Ja, das ist Feudalismus. Und wie können wir tatsächlich ein berechtigtes Interesse zugestehen, jenseits des gesetzlichen definitorischen Kontextes, sondern im gesellschaftlichen Zusammenhang? Und ich kann das nicht sehen. Ich kann es weder volkswirtschaftlich erkennen, noch kann ich sozial erkennen. Und als die Ankündigung kam, dass es jetzt eben wieder zu einem Trainingsvorstoß kommen soll auf den Plattformen Instagram und Facebook, da habe ich von sehr vielen Leuten Fragen bekommen, die ganz in die Richtung dessen gehen, was Jörg Schieb gesagt hat und was du auch gerade so ein bisschen unterstützt hast. Die Leute haben sich bei mir gemeldet, und das waren dann Schriftstellerinnen zum Beispiel, und haben gesagt, du, wenn ich jetzt meine Inhalte auf dieser Plattform, und das ist viel, haben sie oft dazu gesagt, wenn ich die jetzt opt-oute, also einen Vorbehalt erkläre, dann bleiben doch nur noch die Nazi-Inhalte. Das ist doch auch nicht gut. Also und das stimmt, und ich finde es einen Skandal, dass der Staat uns auferlegt, darüber entscheiden zu müssen.
Also sagen wir mal so, was du gerade sagst, das ist ein ganz relevanter Punkt, denn wenn das Vorkommen in der KI, im KI-Training, die neue Suchmaschinenoptimierung ist, dann triffst du über das Opt-out die Entscheidung dafür, nicht vorzukommen. Und das, was die Kolleginnen und Kollegen von dir da angesprochen haben, ist ein ganz relevanter Punkt. Der trifft natürlich für jeden, sei es ein Politiker, sei es ein Wissenschaftler, wie auch immer, zu, der in der Welt vorkommen möchte. Ne? Und das räume ich in der Tat ein. Das ist ein riesengroßes Feld. In gewisser Weise hat es auch was von einem Dilemma, das entscheiden zu müssen. Ich bin jetzt mal sehr auf die Entscheidung aus Köln gespannt. Ne? Und sie wird sicherlich intensiv diskutiert werden können und müssen. Und sie ist ja auch juristisch komplex und so weiter. Aber es gerät halt an der Stelle wirklich, das Regionalgericht kann nicht anders, als das zu entscheiden. Ne? Und dann auch noch im Eilverfahren, muss man auch schon sagen. Also die hatten gerade mal 8 Tage.
Es geht mir nicht um eine Gerichtsschelte. Die maße ich mir gar nicht an, wirklich gar nicht. Es geht mir eher um die Denkkonstrukte, die im Raum stehen und um die Abwägungen, die uns abverlangt werden. Und weißt du, wenn du sagst, ja, du entscheidest dich damit natürlich nicht vorzukommen, das heißt unsichtbar zu sein, dann ist das ja genau der Trend, den wir gerade haben. Es ist doch gerade ganz klar so, dass das, was uns die ganze Zeit als die Demokratisierung des Wissens verkauft wurde, nämlich das offene, freie Netz, nicht mehr vorhanden ist. Ich meine, wie bizarr ist es tatsächlich jetzt feststellen zu müssen, dass in diesen Tagen gerade Google seine Mitarbeiter für die Suchmaschinen entlassen hat in den USA, weil das nichts mehr bringt, wirtschaftlich betrachtet, weil die Leute nicht mehr über die Suchmaschine suchen. Aber genau diese Suchmaschine, Rolf, hat uns doch eh schon längst ausgeschlossen gehabt aus ganz vielem. Das heißt, es ist doch eine einzige Lüge zu behaupten, diese Konzerne hätten uns tatsächlich das Weltwissen serviert, sondern das hat ja Ranga Yogeshwar vor 2 Jahren sehr präzise zusammengefasst. Das Weltwissen wird aus Europa abgegriffen, es wird in kommerzielle Produkte eingemauert und an uns zurückverkauft. Ja. Das soll unser gemeinsames, berechtigtes Interesse sein? Ich bezweifle das.
Also ich freue mich sehr über die Vielfalt in diesem Podcast und dann darüber hinaus auch noch die Vielfalt im Beirat der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht. Denn das, was Henne Hen, Stefan Sporn und du hier gesagt hast, das passt gut zusammen, weil es eben einfach die Vielfalt abbildet. Und ich bin dir super dankbar dafür, dass du hier warst. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja, klar. Aber was mich wirklich interessiert und ich denke, Zuhörer und Zuhörer auch, wir geben uns auf, heißt ein Buch, was du schreibst. Fasst es das zusammen, was du hier in dem Podcast gesagt hast?
Das kann man ahnen, oder?
Ersetzen, worum geht es dir? Denn du bist ja auch ein Denker in die Richtung, wie nach vorne will.
Im Oktober erscheint bei Karl Auer, im Karl Auer Verlag, ein Buch von mir. Das ist aus dem Essay-Bändchen in der Reihe Update Gesellschaft. Und das heißt, wir geben uns auf. Untertitel ist KI, Kultur und die Entwertung der Wissensarbeit. Und ich glaube, das habe ich ja jetzt in der letzten Stunde auch deutlich gemacht, dass ich tatsächlich uns durchaus für wettbewerbsfähig halte, solange wir über das Wissen und über das Denken und über die Innovationsfähigkeit in Köpfen nachdenken. Wir haben uns aber entschieden, Innovation zu einem rein technologischen Begriff zu verkommen zu lassen und zu vulgarisieren. Und plötzlich reden wir eben nicht mehr darüber, ob Menschen überhaupt in der Lage sind, neue Innovationen zu erdenken, sondern wir reden nur noch darüber, ob wir in der Lage sind, die Server von Nvidia zu bezahlen. Und das bringt uns in eine Abhängigkeit, die der ökosystemhaften Grundlagengestaltung für freies Denken, für innovatives Denken entgegensteht. Also wir gefährden unser Denken durch unseren Umgang mit den Technologien und mit Technologiepolitik im Moment. Das ist der Gegenstand dieses Buchs, was sehr stark einen weiten Ausflug in die Kulturarbeit macht, die bei uns in Deutschland als Arbeit gar nicht anerkannt ist und deswegen auch so nicht behandelt wird.
Spannend. Also ich bin ein bisschen letztlich so ein Kumulation von dem zu sein, was sich ohnehin ausmacht, treibt und deine Arbeit der letzten Jahre mehr oder weniger fokussiert und bündelt. Ne? Insofern, vielen Dank für diesen Podcast. Die Stimme des Urheberrechts, die natürlich die Stimme der Urheberinnen und Urheber ist in Person. des kreativen Matthias Hornschuh, ne? Eine starke, eine eloquente, für mich auch immer eine sehr sympathische Stimme des Urheberrechts. Und es ging um die Grenzen der KI aus Sicht der Kreativbranche. Vielen Dank dafür, dass du dich hier positioniert hast, gezeigt hast. Und ich wünsche dir gute Zeit, viel Erfolg bei deiner Arbeit, ganz persönlich natürlich. Und bis zum nächsten Danke. Data Agenda Datenschutz Podcast.
Danke für die Einladung, Rolf. War ein großer Spaß.
Dank dir. Tschüss zusammen. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.